Sommergottesdienste in der Gellertkirche. Sie hören die Predigt von Pfarrer Dominik Reifler. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite gellertkirche.ch.
Ich darf euch aus Galater 5 die Verse 16 bis 25 vorlesen. In der Kraft des Geistes leben. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, überzüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Amen.
Also gestern bin ich auch Auto gefahren. Ich hatte eine Trauung in Arlesheim und bin in Frieden und Sanftmut und Geduld gefahren auf der Autobahn. Und da setzt sich so ein Schleicher vor mich an. Zum Glück bin ich vorig in der Zeit und konnte in der Frucht vom Geist bleiben. Aber die Versuchung war gross. Der Paulus erklärt im Brief an Galater, dass die Motivation für ein moralisch gutes Verhalten, ich muss auf Hochdeutsch wechseln, dass die Motivation für ein moralisch gutes Verhalten nicht die Angst, sondern die Liebe Gottes sei. In Galater 5,14 lesen wir, denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Also die Liebe. Und wie wachsen wir nun in dieser Dynamik der Liebe Gottes im Glauben? Das ist die Frage. Und wir hören hier durch Kampf. Es geht um unsere Wachheit, um unsere Aufmerksamkeit und das Kämpfen um die richtige Entscheidung jeden Tag in unserem Leben. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Gleich im ersten Satz unseres Predigttextes geht es darum, wer mein Leben bestimmen darf. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht, lesen wir in Vers 16. Es gibt also einen Stand, den wir haben, das ist das neue Leben im Heiligen Geist. Und jetzt sollen wir uns auch dementsprechend verhalten, das sind dann die Taten. In einer anderen Übersetzung, in der Hoffnung für alle, heißt es hier, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Da bestimmt also jemand über mich. Der Grund, warum die Übersetzer auf diese Variante gekommen sind, ist das griechische Wort peripateo. Das heißt zunächst einfach mal gehen. Genau, gehen, umhergehen. Aber dann heißt es figurativ eben auch leben. Das heißt, das Leben in einer ganz bestimmten Art führen. Und es heißt auch, jemandem als Begleiter zu folgen. Und ich glaube, deshalb haben sie hier das Wort bestimmen eben gebraucht. Jetzt, letzten Sonntag haben wir ja von Tiana Föhringer gehört, dass Paulus den Galatern geschrieben hat, sie haben nun durch Christus die Freiheit bekommen und sollen sich nicht erneut unter ein Joch begeben. Der gängige Begriff von Freiheit meint, dass wir tun und lassen können, wie wir gerade wollen. Es geht aber um die Freiheit, zu der Jesus uns befreit hat. Er hat uns befreit von unserer Sünde und hat dadurch, also die uns den Tod gekostet hätte, und hat uns dadurch vom Feind freigekauft zum Preis seines Blutes. Und wir sind in den Besitz des Vaters im Himmel übergegangen. Die Errettung hat also einen Besitzerwechsel zur Folge. Wir gehören nun Gott. Und deshalb darf er auch bestimmen. Das ist immer so, der Besitzer bestimmt. Und deshalb schreibt Paulus wohl auch in Römer 8, Vers 9, ihr aber lasst euch nicht vom Fleisch bestimmen, sondern vom Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Die Gnade, die Gott uns gibt, hat also einen Preis, deshalb ist es auch keine billige Gnade. Den Preis, den ich bezahle, den Preis, den Jesus bezahlt, ist sein Blut, sein Leben, nicht wahr? Den Preis, den ich bezahle, ist meine Hingabe und meine Kapitulation. Wenn wir also unser Leben in die Hände von Jesus legen, kapitulieren wir damit und sagen, ich hab's versucht, ich hab's nicht geschafft. Ich habe mich in Dinge verstrickt, aus welchen ich nicht mehr selber herauskomme. Komm und hilf mir, komm, zieh mich raus, komm, rette mich. Das ist Kapitulation. Jetzt hat das natürlich eine Geschichte in unserem Leben jeweils. Wir beginnen meistens damit, dass wir ausziehen und denken, das kann ich selber, das versuche ich jetzt, nicht wahr? Und dann merken wir mit der Zeit vielleicht ein bisschen wie der verlorene Sohn, so einfach ist es gar nicht. Und irgendwann beginnen wir uns für Jesus zu interessieren, weil wir von ihm gehört haben. Dann das nähere Kennenlernen, wir merken, wow, dieser Jesus ist so faszinierend, ich möchte gerne mehr mit ihm zusammen sein. Das wäre dann in einer Beziehung die Freundschaft, nicht wahr? Und dann vertieft sich diese Freundschaft, ich merke, ich möchte eigentlich nur noch mit Jesus und für immer mit ihm zusammen sein. Das wäre dann die Heirat. Und das ist im geistlichen Leben die Bekehrung. Das ist eben dieser Moment, wo ich dann kapituliere und sage, ich schaff's nicht, aber du schaffst es. Du kannst mich befreien aus meiner Schuld. Du kannst mich in dieses neue Leben hineinnehmen, das du für mich bereit hast. So geht's. Und dann wird eine neue Schöpfung geschaffen in mir. Diese Person, die Gott schon vor meiner Zeugung sich ausgedacht hat, diesen Menschen, dich brauche ich auf dieser Welt. Das ist dann die neue Existenz. Und dann will unsere neue Natur aus Liebe das tun, was unser Liebhaber, Retter und Freund eben will. Und das ist Jesus. So weit wäre ja dann alles gut. Und jetzt kommt der Kampf. Bleibe ich im Neuen oder lasse ich mich wieder zurückziehen in meine alten Muster, in mein altes Leben? Dabei ist wichtig, existenziell bin ich nicht mehr dieselbe Person. Christus hat mich neu gemacht, erweckt. Wir merken aber, dass die alten Gewohnheiten uns immer wieder mal ziehen von Zeit zu Zeit. Dass doch wieder die eine und andere Versuchung anklopft bei uns. Und nun geht es um meinen Willen. Wie entscheide ich mich? Paulus schreibt im Galaterbrief ja an Christen. Also er spricht jetzt nicht zu Menschen, denen Gott total egal ist, sondern zu Menschen, die schon mit Jesus leben. Die Grundentscheidung ist also gefallen. Paulus fragt sich nun, wie können wir als Söhne und Töchter des Vaters im Himmel in die Tiefe kommen? Wie können wir wachsen im Glauben? Wie können wir zu Pfeilen in Gottes Köcher werden? Paulus schreibt in Vers 16 von einem Gegensatz. Einerseits gibt es dieses neue Leben im Geist und andererseits schreibt er auch von unseren sündigen Neigungen. Im Urtext heißt es da Sarx, Fleisch. Deshalb übersetzt Luther auch mit Begehren des Fleisches. Jetzt, da ist natürlich nicht das Steak gemeint. Das wäre ja, dagegen wäre ja nicht unbedingt etwas einzuwenden. Wir sind erlöst, wir sind neue Geschöpfe, aber wir sind eben noch in dieser Welt. Wir sind noch Teil der gefallenen Schöpfung. Trotzdem. Und unser Wille wird deshalb zum Kampfplatz. Oder besser gesagt, unser Herz. Nämlich im hebräischen Denken ist der Wille ein Teil des Herzens, nicht des Verstandes. Es gibt einen Teil in unserem Herzen, der noch nicht vom Geist erneuert ist. Leider. Und dieser Teil kommt dann zum Zug, wenn wir im Auto sitzen zum Beispiel oder bei anderen Dingen. Und ich denke, dass dieser Teil im Laufe unseres Ganges als Nachfolgerinnen und Nachfolger abnimmt, aber eben erst ganz verschwindet, wenn Jesus wiederkommt und wenn wir ganz bei ihm sein können, wenn diese Verwandlung hundertprozentig und ganz abgeschlossen ist. Und aus diesem Teil, der noch nicht erlöst ist in unserem Herzen, kommen dann diese Fehlsignale, die Funken an unser Hirn, nicht wahr? Und was tun wir jetzt? Das ist die große Frage, das habt ihr euch sicher schon x-mal überlegt. Was mache ich jetzt, wenn ich mich entscheiden muss? Das ist die Frage, nicht wahr? Und mindestens bei mir, ich glaube auch bei anderen, aber mindestens bei mir habe ich festgestellt, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Ich kann sagen, ja super, ich gehe ins alte Leben zurück. Das ist aber nicht eine Variante. Also strenge ich mich an, mit meinem Willen das Richtige zu tun. Nun habe ich aber ein Problem, denn mein Wille ist Teil meines Herzens und in meinem Herzen gibt es ja eben einen Teil, der noch nicht erlöst ist. Also kann ich nicht einfach auf meinen Willen bauen, versteht ihr? Und zusätzlich ist es auch so, dass mein Wille nicht so stark, unter Umständen nicht so stark ist wie die Versuchung. Also ich sage euch, der Teufel ist stärker als mein Wille. Dummerweise. Also muss ich etwas anderes tun. Ich muss leben im Geist. Was heißt das jetzt? Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, mir Jesus in jeder Situation meines Lebens zu offenbaren. Wenn ich es also schaffe, zu Jesus zu flüchten, bevor ich meinen hehren Willen anstrenge, und Jesus bitten kann, hilf du mir, dann wird die Kraft, die Auferstehungskraft des Heiligen Geistes, die Jesus auferweckt hat, in mir aktiv. Versteht ihr? Und dann verändern sich die Kräfteverhältnisse. Habt ihr das verstanden? Wir kämpfen oft im Willen. Wer hat das schon mal erlebt? Nicht aufstrecken, nur innerlich aufstrecken. Wer hat schon mal im Willen für das Richtige, für das gottgefällige Richtige gekämpft? Und gemerkt, unter Umständen, es funktioniert nicht. Das ist der Grund. Dritter Punkt, die Auswirkungen meiner Entscheidung. Wie wir uns entscheiden, so wirkt sich das ja dann auch aus. Wenn wir uns also für unsere sündige Natur, für diesen Teil im Herzen entscheiden, dann gibt es Auswirkungen. Und Tim Keller fasst diese Auswirkungen in Kategorien. Und das trage ich euch vor. Zuerst kommen drei sexuelle Sünden. Unzucht, Porneia, das griechische Wort, da ist ursprünglich außerehelicher Geschlechtsverkehr gemeint. Dann Unreinheit, Akatharsia, unnatürliche sexuelle Praktiken und Beziehungen. Und weiter Ausschweifung, das ist also nicht nur zu viel Essen und nur Festen, sondern da ist die sexuelle Ausschweifung, Aselgeia gemeint, das unkontrollierte Austoben der Sexualität. Dann kommen zwei Sünden aus dem Bereich der Religion. Götzendienst, Eidololatria und Zauberei, Pharmakeia. Interessant, hört ihr das Pharmazie raus? Ich sage jetzt aber nicht, dass Pharmazie Zauberei ist, aber es hat diesen Ursprung. Dabei geht es um bestimmte heidnische, ganz konkrete, okkulte Praktiken, die man praktiziert hat, die Paulus vor sich gesehen hat. Und die betreffen einerseits Ersatzgötter, das ist ein ganz aktuelles Thema natürlich bei uns, oder etwas, das das Wirken des Heiligen Geistes nachäfft. Lest mal Apostelgeschichte 16, 16 zu Hause, dann habt ihr ein Beispiel. Die nächste Gruppe von 8 Sünden betrifft die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die ersten 4 betreffen destruktive Einstellungen und die zweiten 4 ihre Folgen in den Beziehungen. Die ersten 4 Zank, Eigennutz, Neid und Eifersucht sind die destruktiven Einstellungen. Und dann, was daraus kommt in den Beziehungen, sind Streit, Wut, Zorn, Zwietracht und Spaltungen, Parteien, die sich gegenseitig bekämpfen. Und zum Schluss kommen noch Trunkenheit und Ausschweifungen. Da geht es jetzt um das übermäßige Konsumieren auf irgendeine Art. Genau. Also übrigens, dieses fleischliche Begehren hat einen ganz bestimmten Ausdruck. Das ist das Epithymeo und das bedeutet einfach ein übertriebenes Begehren. Also es ist nicht, mein Begehren ist nicht von Grund auf falsch. Aber das Übertriebene, ich kann es euch an einem Beispiel sagen, ein guter Schluck Wein zu einem feinen Essen ist nicht dasselbe wie Alkoholsucht. Paulus beschreibt hier die Auswirkungen von falschen Entscheidungen, aber die tiefer liegende Frage ist ja, warum entscheiden wir uns denn wider besseres Wissen für das Falsche? Warum muss Paulus das den Galatern noch schreiben? Die wissen doch Bescheid. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, obwohl wir sie wissen, fallen wir immer wieder rein. Von denen möchte ich sprechen. Ich glaube, tief in unserem Innern gibt es eine Angst, dass wir nicht zu dem kommen, was wir brauchen, wonach wir uns sehnen, was wir möchten. Wir glauben nicht, dass wir die tiefste Erfüllung in der Person von Jesus Christus finden. Diese Angst und dieser Unglaube haben auch Israel davon abgehalten, schon im ersten Anlauf ins verheißene Land zu kommen. Das zweite ist eben der Unglaube. Der Unglaube, und ich stelle es euch anhand von Fragen. Glaube ich, dass in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, und ich ergänze jetzt noch des Himmels, verborgen sind? Kolosser 2, Vers 3. Glaube ich das? Möchte ich ihn und damit sie erforschen? Die zweite Frage, glaube ich, dass in einem Moment des Frustes oder der Leere er durch seinen Geist in mir diese Leere füllen kann? Glaube ich das wirklich? Und die dritte Frage, suche ich ihn dann in der Stille, wenn ich das merke, oder gehe ich zum Kühlschrank und nehme Schokolade raus? Letztlich läuft es auf einen mangelnden Glauben an Gottes Güte, auch für mich, nicht nur für die anderen, nicht wahr? Raus. Letztlich will ich, wenn ich eben nicht korrekt handle, in meinen alten Mustern mit meinen eigenen Mitteln mich letztlich erlösen. Und wir haben ja das schon zigmal durchgespielt, das funktioniert ja nicht. Wenn ich mich aber für das Leben im Geist entscheide, dann wachsen Früchte des Geistes in meinem Leben, wir haben es gehört, Liebe, und dann sozusagen die Ausgestaltungen dieser Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich habe gedacht, wie haben wir das nur eingeteilt? Jede Gabe wäre jede Frucht wäre eine Predigt. Kann ich nicht eingehen heute darauf, aber ich möchte euch noch ein paar wenige Eigenschaften von Früchten nahelegen und das hat eine Hoffnungsperspektive. Der erste Punkt, Paulus spricht hier nicht von Früchten, habt ihr es gemerkt? Er spricht von Frucht. Jetzt sagst du, ja, aber es ist doch eine Aufzählung, muss doch Mehrzahl sein. Nein, muss eben nicht Mehrzahl sein. Warum? Weil sie innerlich alle zusammenhängen. Sie gehören zusammen. Der Heilige Geist in uns, in unserer Art, wie wir sind, verändert uns immer mehr in eine Person, in Jesus, mit unseren eigenen Farben, die bleiben. Versteht ihr, der Apfelbaum, wenn er gesund ist, bringt im ganzen Geäst Äpfel hervor, nicht nur hier und da, aber gar nicht. Auf unsere Früchte bezogen würde das heißen, es ist schlecht möglich, dass in uns die Güte wächst, aber wir krass lieblos bleiben. Wenn eine Eigenschaft, zum Beispiel Freundlichkeit, bei einem Menschen stark ausgeprägt ist und die anderen vermissen wir, ist die Chance groß, dass es hier nicht um eine Frucht des Geistes, sondern um eine Anpassung durch seine Lebensumstände handelt. Das ist ein Unterschied. Also als Verkäufer zum Beispiel habe ich mir vielleicht im Laufe meines jahrzehntelangen Berufes angewöhnt, freundlich zu sein, weil einfach ein mürrischer Verkäufer nichts verkauft. Aber das hat nichts mit der Frucht des Heiligen Geistes zu tun. Also, die Frucht wächst überall zusammen. Dann das Zweite, die Frucht braucht Zeit zum Wachsen. Das wissen wir natürlich, Früchte. Das heißt aber, wir müssen nicht verzweifeln, wenn wir 3 Monate nach unserer Bekehrung immer noch alle Früchte nicht reif haben. Ein guter Freund von mir hat gesagt, also ich spreche jetzt über die Früchte des Geistes und hier seht ihr die erste Person, bei dem alle Früchte reif sind. Als Witz natürlich. Nein, er hat gesagt, also ich bin jetzt schon so lange gläubig und habe es immer noch nicht geschafft. Dabei sind es doch gar nicht so viele. Das hängt eben damit zusammen, dass sie erstens zusammenhängen und zweitens, dass Früchte immer Zeit brauchen. Im Unterschied zu den Gaben des Heiligen Geistes, die wir auf einmal bekommen können, brauchen die Früchte des Geistes Zeit. Und das Dritte, wenn der Baum gesund ist, wenn er alles hat, was er braucht, kommen die Früchte zwingend. Also der Baum muss sich nicht auf die Früchte konzentrieren, wann kommen sie endlich? Er muss sich darauf konzentrieren, wo er verankert ist. Im Wort Gottes, im Heiligen Geist und in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Da ist unser Glaube verankert. Und dann bringst du automatisch Früchte. Ist das nicht wunderbar? Finde ich hoffnungsvoll. Dann, letzter Punkt, das Potenzial. Das Leben aus dem Geist hat ein sensationelles Potenzial, das wir noch gar nicht ganz erfasst haben, glaube ich. Und wir machen kurz ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, alle Menschen dieser Welt, also wir, die irgendwo angestellt sind, die normalen, sage ich jetzt mal, oder die auch schon pensioniert sind oder noch nicht arbeiten, wie auch immer, bis zu den höchsten Regierungs- und Wirtschaftskreisen, alle Menschen wären nicht feindlich gesinnt, nicht von Streit oder Neid oder Eifersucht oder selbstsüchtigem Ehrgeiz getrieben, sondern sie wären von Liebe geleitet, indem sie das Beste für ihre Mitmenschen, ihre Angestellten, die Kunden, die Familienmitglieder suchen. Und sie wären friedlich in ihrem Herzen, deshalb kommen auch Taten des Friedens aus ihnen raus, und sie wären freundlich miteinander. Stellt euch einen kurzen Moment vor, wie unsere Welt aussehen würde, nur 20 Sekunden. Sieht's gut aus? Was wäre das für eine Welt? Als Jesus auf die Welt kam, legte er seine Allmacht, sein Allwissen, seine Allgegenwart ab und wurde abhängig als Mensch von Gott und ließ sich durch den Heiligen Geist führen. Deshalb ist er der neue Adam, der neue Mensch. Und deshalb ist genau er unser Vorbild. Auch wir haben keine Allmacht, leider, oder besser, kein Allwissen und keine Allgegenwart, und auch wir sind abhängig von Gott. Aber wir dürfen erfüllt sein vom Heiligen Geist. Auch wir können von seiner alles sprengenden Kraft erfüllt sein, und auch wir können uns von ihm leiten lassen. Versteht ihr das Potenzial? Jesus hat gelebt, was wir potenziell auch leben können. Deshalb ist es so wichtig, dass Gott nicht einfach oben geblieben ist und hat gesagt, schaut mal, wie ihr zurechtkommt, oder? Und der Heilige Geist sehnt sich eben nach Menschen, die durch ihr Leben und Verhalten Jesus in dieser Welt offenbaren. Er sehnt sich nach Menschen, die sich ihm hingeben und sich von ihm bestimmen lassen, leiten lassen, führen lassen und nicht eigenwillig sind. Das heißt, Gott möchte dich und mich in dieser Welt gebrauchen, um sie in seine Welt zu verändern, weil der Heilige Geist dich und mich in das Bild von Jesus verändern möchte. Amen.